Richard D. Phillips, ein Theologe und Bibellehrer, er schreibt, es gibt nur wenige Studien, die für Christen heute so nützlich sind wie der Hebräerbrief. In diesem Brief ermahnt uns Gott, im Glauben auszuharren, auch angesichts von Prüfungen. Der Hebräerbrief sagt uns, warum wir ausharren müssen, wegen der unübertrefflichen Überlegenheit Jesu Christi. Und wie wir ausharren müssen, durch den Glauben an Christus, so wie der Glaube derer, die uns vorausgegangen sind. Der Hebräerbrief warnt uns vor den Fallstricken, die jedem Zeitalter eigen sind und in denen viele Schiffbruch erleiden. Und er erinnert uns auch an die vielen Hilfsmittel, die uns auf unserer Pilgerreise durch dieses Leben zur Verfügung stehen. Ein sehr treffendes Zitat, wie ich finde. Und gleichzeitig ist es so komplex, dass man es nicht einfach mal eben mitschreiben kann, weil es gleich so viele verschiedene Facetten aufzeigt, die in diesem Hebräerbrief tatsächlich auch für uns Christen gegeben sind. Und so wollen wir uns heute mit diesem Brief beschäftigen. Und ich sage gleich zu Anfang, ich glaube, es gab keinen Brief, der mir so viel Not bereitet hat, dort eine sinnvolle Struktur zu finden, wo ich so viel Zeit investieren musste, und gleichzeitig kaum einen Brief, der mir hinterher so viel Freude bereitet hat, wenn man tatsächlich so sieht, diese Linien, die der Geist Gottes hier zieht, auch in diesem Buch, und wie wunderbar die Herrlichkeit Christi hervorgehoben wird. Aber ich brauche alle eure Konzentration. Ich hoffe, dass wir es zeitlich einigermaßen in Rahmen halten. Aber wir wollen tatsächlich auch ein bisschen diese Komplexität, diese Vielschichtigkeit ein bisschen nachvollziehen und so diesen Brief, auch den Wert dieses Briefes, diesen Schatz dieses Briefes mit Gottes Hilfe ja ein Stück weit heben. Nun, was ist über den Autor von dem Hebräerbrief bekannt? Die Ostkirche, die griechisch sprechende Kirche, hat den Hebräerbrief schon ziemlich früh zu den paulinischen Briefen gezählt. Die älteste Handschrift platziert sogar den Hebräerbrief direkt hinter den Römerbriefen, noch vor den ersten Korintherbrief. Clemens von Alexandrien zum Beispiel, Ende des 2. Jahrhunderts, und auch Origenes, sie sehen Paulus als Autor, aber gleichzeitig merkt man, der Schreibstil ist doch anders, das Vokabular ist anders. Der Autor vom Hebräerbrief, der kann sehr, sehr gut und gebildet auf Griechisch schreiben. Deswegen vermuten sie, dass eventuell Lukas diesen Brief geschrieben oder übersetzt hat, oder auch ein anderer Mitarbeiter von Paulus. Und sie sagen, vielleicht hat er seinen Namen nicht genannt, weil er unter den Juden keinen besonders guten Ruf hatte. Und um dort nicht irgendwie Anstoß zu erregen, bleibt es sozusagen anonym. Aber die Ostkirche, wie gesagt, ordnet ihn Paulus zu. Die Westkirche, also in Westeuropa, sie sah Paulus bis ins späte 4. Jahrhundert nicht als Verfasser. Zum Beispiel Irenäus oder Hippolytus. Sie bezeugen, dass Paulus nicht der Autor war. Allerdings gab es auch keine einheitliche Meinung, wer der Autor war. Tertullian schlägt vor, es war vielleicht Barnabas, weil er ein Levit war und aus dem griechisch sprechenden Judentum kam. War eine sehr beliebte Annahme. Aber erst Hieronymus und Augustinus, sie argumentierten dann im 4., 5. Jahrhundert für eine paulinische Verfasserschaft, da sie darauf hinwiesen, dass dieses Werk, der Hebräerbrief, täglich gewürdigt wird, indem es in den Gemeinden gelesen wird. Und sie schlussfolgerten, dann muss da eine apostolische Autorität hinterstehen, wenn es so deutlich als Wort Gottes auch in den Gemeinden verbreitet ist und so deutlich gesehen wird, dass hier eine wirkliche Kraft des Geistes ist und nicht bloß eine menschliche Schrift. Deswegen wurde mit der Zeit auch in der Westkirche der Hebräerbrief Paulus zugeschrieben. In der Reformationszeit wurde die Frage neu aufgebracht. Und man tendierte dazu, Paulus nicht als den Autor des Hebräerbriefes zu sehen, Calvin glaubt, es war vielleicht Clemens von Rom oder Lukas, die als Autoren gezählt werden. Luther vermutete Apollos hinter dem Brief, weil er sehr gelehrt war und über die Jahrhunderte wurden dann viele Aufsätze geschrieben mit allen möglichen Argumentationen. Sogar wird vermutet, vielleicht war Priscilla mit Hilfe von Aquila die Autorin oder Silas oder Timotheus oder der Diakon Philippus oder Maria, die Mutter von Jesus. Und so wird teilweise auch wild spekuliert. Doch wir müssen feststellen, dass wir es nicht wissen. Wir wissen nicht, wer der Autor von dem Hebräerbrief ist. Anhand des Briefes scheint es so, dass der Autor ein griechisch sprechender, also ein hellenistischer Jude war, der Christ geworden ist und sich sehr gut in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, in der Septuaginta, auskennt. Denn er zitiert sehr, sehr viele alttestamentliche Bibelstellen und fast genau nach der Septuaginta. Er ist kein direkter Augenzeuge, aber er hat von den ersten Zeugen die Botschaft über Jesus gehört. In Hebräer 2, Vers 3 heißt es, sie, also die Rettung, ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Also die Botschaft hat mit Jesus ihren Anfang genommen und dann haben die Apostel, die es direkt gehört haben, die Zeugen waren, sie haben es weitergegeben und der Autor sagt hier, so haben wir das empfangen, von denen, die es direkt gehört haben, von Jesus. Und diesen Satz hätte aller Voraussicht nach Paulus nicht geschrieben. Denn im Galaterbrief zum Beispiel verweist er entschieden darauf, dass er eben nicht von Menschen gelehrt wurde, sondern direkt von dem Herrn Jesus die Offenbarung und die Lehre empfangen hat und selber auch zu den Aposteln gehört, wenn auch eine späte Geburt, wie er es nennt, aber zu den direkten Zeugen Jesu gehört. Aber der Autor scheint mit dem Mitarbeiterkreis von Paulus vertraut zu sein, denn in Hebräer 11, Vers 23 schreibt er, in Hebräer 13, Vers 23 schreibt er, wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Also, Timotheus ist uns bekannt aus der Apostelgeschichte und auch aus den Timotheusbriefen und gehörte zu dem Mitarbeiterkreis von Paulus. Und offensichtlich ist der Autor hier vom Hebräerbrief auch mit Timotheus so vertraut, dass sie gemeinsam nun die Empfänger besuchen wollen. An einigen Stellen schreibt der Autor auch im Plural, also wir, zum Beispiel in Hebräer 5, Vers 11, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Ja, also hier gibt es offensichtlich auch nicht nur, an den meisten Stellen schreibt er im Singular, aber an manchen Stellen schreibt er auch im Plural, wie auch Paulus das manchmal macht, auch in Hebräer 6, Vers 9, wir aber sind, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Also offensichtlich gibt es hier auch zumindest einen Mitarbeiterkreis, wo die Empfänger wussten, ja, hier schreibt ein Hauptautor, aber da sind noch Brüder mit ihm, die der gleichen Meinung sind, die wir auch kennen. Ja? Also die ersten Empfänger dieses Briefes, sie haben sicherlich gewusst, von wem dieser Brief kommt, aber es hat dem Herrn gefallen, es nicht direkt mit zu überliefern. Nun, wer sind die Adressaten? An wen ging eigentlich dieser Brief? Es ist relativ offensichtlich, dass der Hebräerbrief an Christen geschrieben wurde, die mit diesem Brief aufgerufen werden, an dem Bekenntnis zu Christus festzuhalten. Die Empfänger werden unter anderem heilige Brüder und Teilhaber des Christus genannt, auch Geliebte, von deren Heil der Autor überzeugt ist, wie wir gerade gelesen haben. Und gleichzeitig handelt es sich höchstwahrscheinlich um Judenchristen, die zum Glauben an Jesus als den Retter gekommen sind, weil der Hebräerbrief, die ganze Argumentation, sie gründet auf Schriftstellen aus dem Alten Testament, aus den alttestamentlichen Bräuchen im Judentum und so weiter. Die Leser waren offensichtlich sehr vertraut mit der Septuaginta. Sie kannten diese Geschichten und deswegen kann der Hebräerbrief sie einfach als Beispiele bringen oder teilweise nur Zitate bringen und weiß, okay, sie kennen den größeren Kontext, sie wissen, worum es geht. Ich muss hier nur ein Zitat nennen und sie haben die ganze Geschichte vor Augen, sodass da anhand dessen gut argumentiert werden kann. Aber diese Judenchristen, sie haben auch eine Zeit der Bedrängnisse und Verlockungen erlebt oder erleben sie noch, in denen sie versucht sind, sich doch wieder mehr den jüdischen Ritualen des alten Bundes anzunähern. Es ist eine Zeit, in der es offensichtlich nicht so einfach, nicht so bequem ist, sich als Christ zu bekennen. Und es besteht diese Versuchung, vielleicht können wir irgendwie an Jesus glauben und dennoch uns noch ein bisschen mehr zu den Juden zählen. Und im Brief ist die Rede von der Schande, die wir mit Christus außerhalb des Lagers tragen sollen. Also die jüdischstämmigen Gläubigen, sie taten sich wohl schwer damit, von ihren eigenen Angehörigen gemieden zu werden. Oder dass sie Vorwürfe gehört haben. Auch die Autorität der Apostel und ihrer Lehre wurde offensichtlich angezweifelt im Umfeld der Lehrer. Durch neue Lehren wurden die Christen beunruhigt, ob denn diese Lehre von Jesus, diese Botschaft von Jesus wirklich so vertrauenswürdig ist. Ob diese Botschaft wirklich der Botschaft der Tora übertrifft. Oder ob Jesus nicht vielleicht doch nur einer von vielen war, die vielleicht so einiges Gutes berichteten, aber man ihn nicht gleichsetzen darf mit dem, was überliefert wurde im Alten Testament, mit den Zeugnissen von Mose und den Propheten. Es scheint so, dass diese Judenchristen, diese Empfänger gehört haben, wie ihre Familienangehörigen oder ihre Nachbarn gesagt haben, wir haben einen Hohepriester, der für uns betet im Heiligtum und wir sehen hier, wie das, was Gott gesegnet hat, das, was Gott eingesetzt hat, wie das alles uns dient. Aber wen habt ihr eigentlich? Das ist doch alles nur Menschenwerk. Da ist doch keine Kraft dahinter. Ihr seht doch gar nichts, was ihr glaubt. Die Furcht vor Verfolgung oder Bedrängnis scheint eine Rolle zu spielen. Hier könnte es sich um eine frühe Form handeln, in der die Christen benachteiligt oder diskriminiert wurden, auch politisch, sofern sie sich nicht zur erlaubten Religion des Judentums im Römischen Reich zuzählten. Vermutlich meinten sie, sie könnten das Christentum und das Judentum irgendwie so kombinieren, dass diese Abgrenzung und so manche Schwierigkeiten dadurch reduziert werden können. Doch dieser Brief, er zeigt, wie gefährlich diese Richtung ist, wie gefährlich dieses Denken ist und wie viel erhabener Jesus Christus ist und seine Botschaft. Und dass es sich lohnt, ihm völlig zu vertrauen und ihm als Allerhöchstes zu setzen. Ja, da gibt es vieles, was man nicht sehen kann. Vieles, was nicht irdisch ist, was nicht anfassbar ist. Aber der Hebräerbrief zeigt auf, wisst ihr was? Darum ging es von Anfang an. Es ging immer um den Glauben an das, was Gott versprochen hat, was man noch nicht alles sehen konnte. Und ihr, die ihr an Jesus glaubt, ihr habt die wahre Tradition der Tora auf eurer Seite. Glaubt an das, was ihr noch nicht sehen könnt, wie wir es auch heute bei Noah gehört haben. Nun, zu welcher Zeit und an welchem Ort wurde dieser Brief geschrieben? Es gibt relativ wenig Anhaltspunkte. Der Hebräerbrief wird zitiert im ersten Clemensbrief. Das ist einer der frühen Kirchenväter noch zum Ende des ersten Jahrhunderts. Außerdem muss es zu den Lebzeiten von Timotheus geschehen, weil der ja freigelassen wurde, wie es am Ende heißt. Timotheus, der begleitete Paulus ab etwa 50 nach Christus als junger Mitarbeiter. Und wir haben die Pastoralbriefe auch in den frühen 60er Jahren. Wahrscheinlich wurde dieser Brief aber tatsächlich noch vor 70 nach Christus aufgeschrieben. Wir wissen, um 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass der Hebräerbrief, der sich nicht konkret mit dem Tempel, aber doch mit dem Heiligtum, was angefangen hat mit der Stiftshütte, sich beschäftigt. Und er schreibt in Hebräer 10, Vers 2, in einer Argumentation über die zeitliche Bedeutung, aber auch nur auf eine bestimmte Zeit hin des alttestamentlichen Gottesdienstes. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, also die Darbringung von Opfern, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten, doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Also es fällt schwer, sich vorzustellen, dass wenn der Tempel schon zerstört ist und der Tempeldienst aufgehört hat, dass er nicht irgendwie darauf eingehen würde und sagt, hier, das hat schon aufgehört und das hatte auch seinen guten Zweck und Grund, sondern er sagt ja, er argumentiert in der Weise, dadurch, dass es immer wieder wiederholt wird, auch jährlich dieses der Versöhnungstag, damit zeigt sich, hier wird immer wieder an die Sünde erinnert und es wurde mit der Sünde noch nicht völlig abgetan, die Vergebung ist noch gar nicht völlig erwirkt und deswegen gehen wir davon aus, dass es zwischen 60 und 70 nach Christus verfasst wurde. Die Adressaten haben bereits eine Form der Verfolgung erlebt, aber nicht so, dass sie getötet wurden. Ihr habt noch nicht aus Blut widerstanden, heißt es im Hebräerbrief, und das spricht auch für eine eher frühere Zeit. Dann haben wir einen Hinweis am Ende des Briefes, da schreibt der Verfasser, es grüßen euch die von Italien. Aber es ist nicht klar, ob es um Leute sind, die in Italien leben oder Italiener, die Grüße an ihre Heimat senden. Aber die meisten Ausleger gehen davon aus, dass der Hebräerbriefschreiber an Judenchristen, vielleicht an einige Hausgemeinden oder sowas, weil von mehreren oder allen Führern die Rede ist, dass die in Italien oder vielleicht sogar in Rom stationiert waren und dann Grüße von anderen Italienern sozusagen aus anderen Provinzen, die er besucht hatte, dass sie dann die Grüße an ihre Heimat senden. In Hebräer 13, Vers 18 heißt es noch, bitte betet für uns, denn wir sind überzeugt, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in allem einen guten Wandel zu führen begehren. Ich bitte euch aber umso mehr, dies zu tun, damit ich euch desto schneller wiedergegeben werde. Es scheint hier, dass der Hebräerbriefautor auch ein Prediger ist, ein Diener am Wort, der durch irgendwelche Faktoren gehindert wird, nun diese Christen, diese Geschwister zu besuchen, an die er schreibt. Ja, manchmal lernen wir in der Bibel, dass der Teufel die Diener Christi hindert es andere Schwierigkeiten gibt oder dass sie ins Gefängnis geworfen wurden. Und könnte auch hier der Fall sein, weil er von seinem guten Gewissen schreibt. Vielleicht wurde er irgendwie angeklagt oder dergleichen. Aber er betet für uns, dass Gott nun wieder unseren Weg zu euch schenkt. Und genau, also hier gibt es ein Vertrauen, ein bestehendes Verhältnis zwischen dem Autor und den Empfängern. Nun wollen wir einmal durch diesen Brief durchgehen. Und ich habe euch ein kleines Handout gegeben, damit ihr es ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Und ich werde das durchgehen und vielleicht habt ihr Freude, auch sonst nochmal zu Hause den anhand dieser, dieser Gliederung mal den Hebräerbrief zu lesen und zu schauen, ob ihr dieser Argumentationslinie folgen könnt oder nicht. Wie gesagt, ich habe viele verschiedene Vorschläge gelesen und wenn man es dann aber vergleicht mit dem Hebräerbrief, wenn man es liest, macht manches mehr Sinn und manches weniger. Aber ich meine, ich habe im Hebräerbrief selbst an einigen Stellen Hinweise darauf gefunden, wie dieser Brief gegliedert ist. Und das hat mir durchaus Freude bereitet. Und ich glaube, dass dieser Brief gegliedert ist, aufeinander aufbauend, aber dass eines der Hauptthemen, die sozusagen der Autor im Blick hat, der Bund Gottes ist. Und er macht sozusagen eine fortschreitende Entwicklung von verschiedenen Aspekten innerhalb des alten Bundes und vergleicht es mit Christus und kommt dann in den Kapiteln 8 bis 10 zu dieser Überlegenheit des neuen Bundes. Ja, also dass sozusagen das Thema des Bundes eigentlich eins ist, was sich hindurchzieht und auch wenn es nicht immer genannt wird in den anderen, so bin ich der Meinung, dass es hier um besondere Aspekte des Bundes geht, die den Juden auch besonders wichtig war oder die ihnen präsent waren. Die ersten beiden Kapitel habe ich überschrieben, Jesus, das erhabenste menschliche Bundeshaupt. Jesus, das erhabenste menschliche Bundeshaupt. Der Hebräerbrief, er hat keine Anrede, nicht irgendwie, wie man es sonst bei den Briefen kennt, sondern er geht sofort ins Thema. Und die ersten vier Verse, sie behandeln, in Jesus besteht die endgültige göttliche Botschaft. Und das hier ist, diese vier Verse, sie sind sowohl eine Einleitung für den gesamten Brief, aber auch im Speziellen für diese ersten zwei Kapitel. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Also wir finden einen Vergleich. Ja, er hat vormals zu den Vätern geredet in den Propheten. Ich kann mir vorstellen, ja, wie dann die Juden gesagt haben, oh, wir haben eine Botschaft empfangen von den Propheten, die damals schon zu den Glaubensvätern gesprochen haben und so weiter. Und jetzt habt ihr irgendwie so einen Mann, einen Propheten, Jesus, der bringt eine neue Botschaft. Und der Hebräer sagt, nein, das ist die endgültige Botschaft Gottes. Und damit überragt es die Botschaft, die von den Propheten ausgegangen wurde oder vollendet ist. Ja? Hier jetzt in den letzten Tagen, am Ende dieser Tage, also dieses Zeitalter, neigt sich jetzt dem Ende und die abschließende, endgültige Botschaft Gottes zu seinem Volk, sie ist im Sohn. Außerdem ist dieser Jesus der zweite und letzte Adam. Er wird der Erbe aller Dinge genannt. Und bei der Schöpfung hat Gott Adam eingesetzt und zu ihm gesagt, dass er über die ganze Erde herrschen soll. Dass er die Erde sich untertan machen soll. Und er war sozusagen ein Erbe von dem, was Gott geschaffen hat. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, nun, Jesus, er ist der zweite und letzte Adam, er ist jetzt der Erbe der ganzen Welt, aller Dinge. Und gleichzeitig ist aber dieser Jesus, der zum Erben gesetzt ist, als zweites menschliches Haupt sozusagen, als Bundeshaupt, wie Adam damals, er ist gleichzeitig der Schöpfer der Welt. Das heißt, er ist sowohl Gott als auch Mensch. Er ist der, der die Welt geschaffen hat und der, der als Mensch, als Bundeshaupt über die Menschheit, über eine neue Menschheit, die ganze, alle Dinge erben soll. Er ist mehr als das Bild Gottes, er ist mehr als Adam, denn hier heißt es, er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens. Es ist näher oder klarer kann der Hebräerbriefschreiber gar nicht erklären, dass Jesus Gott ist. Ja, so wie die Sonnenstrahlen zur Sonne gehören, so ist er die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes. Und so wie das Siegel im Siegelwachs dem Siegelstempel entspricht, so entspricht Jesus dem Wesen Gottes. Und nicht nur hat er alles erschaffen, sondern er erhält auch die ganze Welt durch sein Wort. Er ist der alles aufrecht erhält. Und nach der Reinigung von Sünden hat er sich zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Er regiert jetzt. Wunderbare Einführung, die erst einmal einem die Luft anhalten lassen. Und jetzt beschreibt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 1, Vers 5 bis 14, Jesus ist erhabener als die Engel in Amt und Namen. Ja, Vers 4, und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Und warum kommt er jetzt plötzlich auf die Engel? Wieso ist das jetzt von Bedeutung, dass Jesus höher ist als die Engel? Nun, in Hebräer 2, Vers 2 gibt es einen wichtigen Hinweis. Denn da sagt er, denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war, gerade in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament haben die Juden sich sehr mit dem Thema der Engel beschäftigt und haben teilweise neue Namen für die Engel gefunden und so weiter und haben sich viele Gedanken gemacht, was das Amt der Engel ist und so weiter. Und überall da, wo Engel vorkamen, dann haben sie versucht, das irgendwie auszulegen und zu erweitern. Und unter anderem war eben eines der Argumente, der alte Bund, diese Botschaft Gottes, es wurde bestätigt von den Engeln. Ja, die Engel, die über den Menschen stehen, ja, wir Menschen, wir können irren und so weiter, aber die Engel, Gott hat seine Engel gebraucht, um diese Botschaft zu bestätigen. Also wenn schon das durch Engel verkündete Wort fest war, hier ist also die Bestätigung, die Autorität dieser Botschaft. Wir finden einen ähnlichen Hinweis in Galater 3, Vers 19, wo Paulus schreibt, was soll nun das Gesetz? Wozu hat Gott das Gesetz gegeben? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung galt. Und hört einmal, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Also die Juden lehrten, Mose hat die Gesetzestafeln bekommen von einem Engel. Und Engel haben sozusagen vom Berg Sinai im Auftrag Gottes das Gesetz verkündet. Und jetzt konnten sich die Juden rühmen gegenüber den Judenchristen und sagen, wir haben eine Botschaft von Gott. Die wurde von den Engeln bestätigt. Das haben nicht nur Menschen gepredigt, das haben Engel bestätigt. Und jetzt erklärt der Hebräerbrief, wisst ihr was? Ja, Jesus ist ein Mensch, aber er ist auch Gott. Und als Gottmensch, als Gott ist er viel höher als die Engel, aber sogar als Mensch hat er einen, in seinem Amt und seinem Namen steht er höher als die Engel. Er beginnt in Hebräer 1, Vers 5, dass Jesus die Erfüllung des messianischen Sohnes, dieses Königstitels ist. Der zweite Adam, der als Sohn Gottes die ganze Welt unterwirft und beherrscht. Dieser König, der in Psalm 2 und 2. Samuel 7 von David, dem David verkündet wird. Jesus ist dieser messianische König, der die ganze Welt sich unterwerfen wird. Und in Versen 6 bis 7 wird beschrieben, dass der Dienst und die Anbetung der Engel unter Christus ist. 5. Mose 32, Psalm 97, Psalm 104. Anhand des Alten Testaments beschreibt nun der Hebräerbrief, dass die Engel diesen Jesus anbeten werden. Und dass sie ihm dienen werden, dass sie von ihm beauftragt werden und unter seiner Herrschaft eingesetzt sind. In Kapitel 1, Vers 8 bis 14 geht es darum, dass Jesus der Schöpfer und Herrscher der Welt ist. Nach Psalm 45, Psalm 102 und Psalm 110. Und dann heißt es aber, die Engel sind dienstbare Geister zum Dienst für die Erben des Heils. Also für Menschen, die das Heil nach Gottes Ratschluss erben sollen. Und damit wird dieses Argument, dass die Engel ja so viel höher stehen als die Menschen und damit eine viel größere Autorität ist, wird das entkräftet und sagt, nee, diese Botschaft von Jesus, sie ist viel höher als die von Engeln verkündete Botschaft. Schon im Alten Testament wird dargelegt, dass der eine kommen wird, den selbst die Engel anbeten werden. Und deswegen in Kapitel 2, Vers 1 bis 4, eine Warnung vor Achtlosigkeit. Ich lese nochmal Vers 2 und 3. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Er vergleicht das und sagt, das, was Jesus jetzt verkündet hat, ist noch viel größer und noch viel gewisser und noch viel fester als das Wort, was durch die Engel verkündet wurde. Und wenn das schon bestraft wurde, wer ungehorsam war gegenüber dem, was die Engel bestätigt haben, wie sollen wir entfliehen, wenn wir nun diese Rettung, die Gott durch Jesus Christus, der höher ist als die Engel, wenn wir das missachten? Also er dreht das um, diese Argumentation, und sagt, nee. Hier, ihr könnt sagen, was seid ihr so achtlos, Geschwister im Fleische, dass ihr diese Botschaft, diese letztgültige, endgültige und so viel höhere Botschaft Gottes verachtet. In Kapitel 2, Vers 5 bis 18 geht es dann darum, dass Jesus auch als Mensch erhabener ist als die Engel. Denn nicht Engeln hat er, Vers 5, den zukünftigen Erdkreis unterworfen, von dem wir reden. Es hat aber irgendwo jemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn achtest. Hier ein Zitat aus Psalm 8. Also dem Menschen, Adam, war einst die ganze Erde gegeben, aber durch Sünde hat er alles verloren. Und Jesus, er führt jetzt die gefallenen Söhne, die Menschen, wieder zurück in die Herrlichkeit, indem er selbst ein neues Bundeshaupt geworden ist. Nicht nur, dass Jesus seinem Wesen nach höher ist als die Engel, sondern durch sein Amt bringt er auch, wie es in Psalm 8 angedeutet ist, die ganze Menschheit wieder in die Stellung, die Gott ihnen einst zugedacht hat, nämlich, dass sie über den Engeln stehen sollen. Die Gläubigen nennt er seine Brüder und Kinder. Also Jesus wird hier dieses Bundeshaupt. Die Gläubigen, sie sind die Brüder von Jesus und seine Kinder. Er nimmt Fleisch und Blut an, um für sie zu leiden und den Tod zu schmecken. Also diese Strafe, die sie unter dem gebrochenen Bund unter Adam verdient haben. Jesus ist eingeschritten, um das für sie zu bezahlen und ihnen Leben zu geben. Und er hat die Macht über die Welt angenommen, weil er den Teufel besiegt hat und das Werk des Teufels zerstört hat durch den Tod. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er eben diese Macht des Teufels gebrochen, der durch die Angst des Todes herrschte. Jesus ist nicht das Bundeshaupt gefallener Engel. Er hat sich der Engel nicht angenommen, aber der Nachkommenschaft Abrahams. Also das heißt, überhaupt, wie kam es überhaupt dazu, dass Gott sich die Nachkommenschaft Abrahams ausgesucht hat? Nun, nach dem gebrochenen Bund unter Adam hat er beschlossen, einen Bund der Gnade einzurichten durch ein neues Bundeshaupt. Und das Volk Israel, es wurde ausgewählt aus der Nachkommenschaft Abrahams aus Gnade. Und alles im Alten Testament deutet nun darauf hin, zielt nun darauf ab. Vers 17, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Jesus, hier bezeugt er also, Jesus ist ein Mensch, ja, aber das ist nicht ein Grund, warum er weniger glaubwürdig ist. Er ist Gott, der Mensch geworden ist und als dieser Mensch eingesetzt als Sohn und Erbe über alle Dinge. Er ist das neue Bundeshaupt, der zweite Adam. Er ist der Grund, warum überhaupt Gott einen Bund der Gnade vorantreibt im Alten Testament. Und das Alte Testament gibt Zeugnis davon, dass er höher ist als die Engel und er der ist, der den Engeln befiehlt und die Engel sogar dienstbare Geister sind, eben für die, die er zum Heil führt. Kapitel 3, Vers 1 bis 4, Vers 13, also die Hälfte von Kapitel 4. Jesus ist der erhabenere Führer des Bundesvolkes. In Kapitel 3, Vers 1 bis 6 geht es darum, Jesus übertrifft Mose in seiner treuen Leitung des Bundesvolkes. Jesus hat größere Herrlichkeit als Mose. Dieser Glaubensheld, diese Führungspersönlichkeit schlechthin im Alten Testament. Weil Mose war zwar ein treuer Diener, aber er hat das Bundesvolk Israel nicht geschaffen. Er hat das Volk nicht erst nicht geschaffen, sondern er gehörte selber zu dem Volk Israel. Der Herr war der Schöpfer des Volkes, über das er dann Mose als Diener eingesetzt hat. Aber Jesus, er führt das neue Bundesvolk nicht nur treu an, er hat es auch als der Gott Israels selbst geschaffen. Der Hebräerbrief macht diesen Unterschied, er gebraucht dieses Bild des Hauses, und er sagt, wir sind das Haus. Mose war treu in dem Haus als Diener, aber der Herr hat das Haus geschaffen. Nun, das Haus, also das Bundesvolk, was dem Jesus vorangeht, das hat er selbst geschaffen. Er als Gott. Und der Dienst Mose sollte nur von einem zukünftigen Leiter zeugen, von Jesus. Wahrscheinlich ein Hinweis auf 5. Mose 18. Und dann finden wir in 3 Vers 7 bis 4 Vers 2 eine ernste Warnung vor ungläubiger Verhärtung. Anhand von Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wird erklärt, dass diese erste Generation des Bundesvolkes, das mit Mose aus Ägypten ausgezogen war, und die Botschaft von Mose hörte, dennoch nicht die Ruhe des verheißenen Landes erreichten, sondern die ganze erste Generation, mit Ausnahme von Josua und Kaleb, sie kamen durch ihren Unglauben, durch ihren Ungehorsam und dem Abfall von Gott um in den 40 Jahren, die Gott sie in der Wüste wandern ließ. Nicht einmal Mose und Aaron durften in das Land hineinkommen aufgrund ihres Ungehorsams. Und der Hebräerbrief zeigt an, ja, ihr seid vielleicht versucht, auf Mose zu schauen und denken, oh, ja, unsere jüdischen Geschwister, sie reden immer davon, was für ein großer Mann dieser Mose war, was er bewirkt hat, wie er im Auftrag Gottes das Volk befreit hat. Und der Briefschreiber sagt, ja, aber habt ihr mal geschaut, was passiert ist? Das ganze Volk, die ganze erste Generation ist in der Wüste umgekommen, weil sie das Wort zwar gehört haben, aber sie haben nicht daran geglaubt. Und in gleicher Weise werden die Christen gewarnt, nicht von dem Wort Christi abzulassen, Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. In 4 Vers 2 schreibt er, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden. Also genauso wie damals unter Mose, sie haben eine Botschaft von Gott, eine Botschaft der Befreiung gehört. Auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir sehen schon hier, der Hebräerbriefschreiber, er zieht hier eine Argumentationslinie und sagt, all das, wofür sich die Juden rühmen, sie ordnen es nicht richtig ein. Wir sehen hier, wie alles hinweist auf Christus und wie alles darauf abzielt, zu verstehen, dass das Leben mit Gott ein Leben durch Glauben ist. Kapitel 4, Vers 3 bis 13, die ausstehende Sabbatruhe. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Kommt auch in diesem Psalm 97 vor. Nur durch Glauben geht es in die versprochene Ruhe, nicht durch Werke. Also weil sie alle ungehorsam waren und nicht glaubten der Botschaft Gottes, ist niemand in das verheißene Land Kanaan reingekommen in dieser ersten Generation. Und hier wird dann beschrieben, diese Ruhe, von der in diesem Psalm beschrieben ist, es meint aber auch die Ruhe Gottes, wie in 1. Mose 2, Vers 2, dass er nach seinen Werken ruhte. Diese Ruhe ist nicht einfach nur, ich habe ein schönes Land geerbt, sondern ich ruhe von meinem Werk, ich vertraue nicht mehr auf meine Werke, sondern ich ruhe im Glauben an den Gott, der mich führt. Und dann erklärt der Hebräerbrief David, er schreibt von dieser ausstehenden Ruhe Generationen nach Mose, auch Generationen nach Josua. Mehrere Jahrhunderte später schreibt nun David diesen Psalm auf, wo es heißt, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und er erklärt, wenn nun das Volk unter Josua tatsächlich diese Ruhe bekommen hätte, dann hätte David das nicht aufschreiben müssen. Also selbst unter Mose und unter Josua wurde das Volk nicht wirklich in die Ruhe eingeführt, die Gott verheißen hat. Dann schreibt er in Kapitel 4, Vers 9, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Da steht noch etwas aus. Da ist noch etwas Besseres als das Land Kanaan. Und er endet mit einem Aufruf, dem lebendigen und wirksamen Wort Gottes zu glauben. Bei all dem, was Mose geleistet hat, konnte er und auch Josua, sein Nachfolger, mit ihrer Botschaft das Volk Gottes nicht zum endgültigen Ziel führen. Und darum ist die gute Botschaft von Jesus als Führer seines Bundesvolkes so viel wichtiger und höher. Denn dieser Jesus, er ist zwar wie Mose ein Führer über das Bundesvolk, aber er ist besser, denn er führt auch in die Ruhe hinein. Er hat die Kraft, die Fähigkeit, sein Volk wirklich in diese Ruhe zu führen, die das Alte Testament noch nicht kennt. Kapitel 4, Vers 14 bis 7, Vers 28. Jesus, der erhabenere Erbe der Bundesverheißungen. In Kapitel 4, Vers 14 bis 5, Vers 10 wird beschrieben, Jesus ist von der Erde in Schwachheit zur himmlischen Herrlichkeit gelangt. Und es wird beschrieben, also aus Menschen genommene Priester, der Hebräerbrief, er spielt gerne mit diesem, auch mit diesem Bild des Menschen. Ich vermute, dass gerade im Vergleich mit den Engeln das immer wieder so ein bisschen argumentiert wurde, ja, das ist ja nur menschlich und so weiter. Und er sagt, ja, aber also die Priester, die von den Menschen genommen sind, die können Nachsicht haben mit den Sünden des Volkes. Warum? Weil sie selbst irren, weil sie selbst sündigen. Und darum müssen sie nicht nur für die Sünden des Volkes opfern, sondern auch für ihre eigenen Sünden. Aber Jesus, der Gottmensch, der als Priester eingesetzt ist, er kann Mitleid mit uns haben, nicht weil er selbst sündigt, aber weil er als Mensch in allem versucht wurde, genauso wie wir. Aber er blieb ohne Sünde. Aber er hat nicht nur all diese Schwachheit und all die Versuchung erlebt, er ist durch die Himmel gegangen und als hoher Priester in das himmlische Heiligtum. Und darum können wir freimütig zum himmlischen Thron der Gnade hinzutreten und Barmherzigkeit empfangen. Also er beschreibt nun, wie Jesus etwas erreicht hat. Er ist aus der Schwachheit, aus der Versuchung, wodurch er Barmherzigkeit und Mitgefühl haben kann, ist er bis in den Himmel fortgeschritten, durch die Himmel gegangen. Und so wie die levitischen Priester aber von Gott eingesetzt wurden, so wurde auch Jesus als hoher Priester eingesetzt, nämlich durch die Worte im Psalm 2 und Psalm 110. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und so weiter. Er wurde auch von Gott erhöht. Er wurde von Gott erhört. Denn Jesus hat gelitten und zu Gott gefleht, dass er ihn aus dem Tod retten mag. Wir denken hier an das Gebet im Gethsemane. Und er wurde wegen seinem Gehorsam erhöht. Er wurde auferweckt aus den Toten und er ist leibhaftig in den Himmel aufgefahren. Wir haben hier also Jesus, der Altmensch in all dieser Schwachheit und Versuchbarkeit zu Gott gefleht hat. Und er hat ihn erhört und erhöht. Und darum ist er ein mitfühlender, aber auch bewährter Hohepriester, der aus irdischer Schwachheit zu himmlischer Herrlichkeit in die Gegenwart Gottes des Vaters gelangt ist. Vielleicht haben so einige Juden gesagt, wir sind so ermutigt, wir wissen, heute ist der Tag, an dem der unser Hohepriester mit der Brustplatte, mit den Steinen, die für die verschiedenen Stämme stehen, er wird in das Allerheiligste gehen und für uns beten. Oh, was für ein Trost. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, nun, ja, eure Priester, sie können Mitleid haben mit euch. Und wir haben einen höheren Hohepriester. Und sein Gebet wurde schon erhört. Und er ist schon hinaufgeschritten in den Himmel. Kapitel 5, Vers 11 bis 6, Vers 10 gibt es wieder eine Warnung vor unentschlossener Trägheit. Der Brief gibt hier einen scharfen Vorwurf. Ihr seid träge im Hören geworden. Sodass die Dinge, die eigentlich grundlegend sind, wiederholt werden müssen. Eigentlich diese Unterscheidung von dem alten Bund zum neuen Bund, aus dem Judentum hin zu dem Christentum, wie dieser Wechsel ist zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Und plötzlich werden sie hier wieder zögerlich, plötzlich werden sie wieder unentschlossen. Vielleicht sollte ich doch noch irgendwie hier an etwas festhalten, was sichtbar ist, was greifbar ist. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, ihr seid träge geworden im Hören. Ihr solltet eigentlich schon Lehrer sein, ihr solltet schon anderen beibringen können, wie viel herrlicher das ist. Und jetzt muss ich das alles wiederholen, was ihr eigentlich schon hättet wissen müssen. Sie müssen fortschreiten, sie können nicht einfach bei dem Anfang stehen bleiben. Ihr könnt nicht diese Position halten. Und deswegen kommt es dann in Kapitel 6 zu einer ernsthaften Warnung, die natürlich auch sehr hitzig diskutiert wird, was hiermit gemeint ist. Aber es geht nach meiner Meinung darum, dass man nicht all die göttlichen Zeichen und die Kraft des Wortes Gottes erfährt und trotzdem nicht vorangeht in Buße und Glauben, sondern abkehrt. So wie das alttestamentliche Volk in der Wüste, sie erfahren all diese Zeichen und bei den ersten Schwierigkeiten sagen sie, oh, wir wollen jetzt doch lieber zurück nach Ägypten in die Sklaverei. der Hebräerbrief warnt, so könnt ihr nicht mit der Botschaft von Christus umgehen. Ihr könnt nicht all diese Zeichen und Wirkungen des neuen Bundes irgendwie erfahren in der Gemeinde, erleben, wie hier der Geist Gottes wirkt und bei den ersten Schwierigkeiten sagen, ach nee, ich bleib doch lieber ein bisschen zurück, ich warte mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Aber der Brief hier ist der Überzeugung, dass es bei den Empfängern anders ist, dass sie wirklich glauben, dass sie wirklich eine Wiedergeburt erlebt haben. Aber er warnt, jetzt seid nicht so wie, lasst euch warnen, auch durch das alttestamentliche Zeugnis. In Kapitel 6, Vers 11 bis 20 geht es dann weiter, die Gewissheit der Verheißung durch Jesus. Und das ist auch ein Thema, die Verheißung, die sich durch den ganzen Brief hindurchzieht. Er startet mit einem Aufruf, die Verheißung durch ausharrenden Glauben zu erben. Wie können wir Erben der Verheißung sein? Nun, wir wissen, dass bevor Gott Abraham die Verheißung des Segens zusprach am Berg Moria, wo er im Glauben bereit war, sogar seinen geliebten Sohn Isaak Gott nicht vorzuenthalten, da schwor Gott bei sich selbst. Und die Segensverheißung war also verbunden mit diesem höchst gewissen Schwur von Gott. Abraham, dieser, der im Glauben lebte und die Verheißung erben sollte von Gott, er hat sie bekommen in Verbindung mit einem Schwur, das Gott bei sich selbst schwor, weil er ja bei niemandem höheren schwören kann. Und jetzt erklärt der Hebräerbrief aber, so ist auch die Verheißung des Himmelreiches verbunden mit dem Schwur an Jesus, dass er als Priester in Ewigkeit eingesetzt ist. Vers 17, deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, also Jesus, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. Die Hoffnung auf das Versprechen Gottes ist ein Anker, der in das Heiligtum hineinreicht und Jesus als unser Priester ist bereits vorausgegangen, als Erbe und als unser Priester. Und in Kapitel 7 beschreibt der Brief nun, Jesus ist als Erbe der Verheißung größer als Abraham und alle levitischen Priester. In den ersten 10 Versen geht es darum, dass nachdem in Psalm 110 der Messias als Priester nach der Ordnung Melchisedeks eingesetzt wird, da zieht der Autor einige Schlussfolgerungen von diesen geheimnisvollen Personen aus 1. Mose 14, diesem Melchisedek. Sein Name und sein Titel geben schon Aufschluss, er ist König der Gerechtigkeit und auch König des Friedens und ohne eine bestimmte Nennung seines Geschlechtsregisters, seiner Vorfahren oder Nachkommen. Und das zeugt davon, dass dieses Priestertum keine Sukzession ist. Also hier geht es nicht, wie bei den levitischen Priestern, sozusagen immer der erstgeborene Sohn in der Linie Aarons, sondern nach der Ordnung Melchisedeks bedeutet es ein ewiges Priestertum, ein andauerndes Priestertum, verbunden mit der Königsherrschaft in Gerechtigkeit und Frieden. Und außerdem gibt Abraham ihm nach seinem Sieg über die Könige den Zehnten und wird von Melchisedek gesegnet. Und das zeigt, dass dieser Priesterkönig größer ist als Abraham, denn der Größere segnet den Geringeren, obwohl Abraham die Verheißung hatte. Abraham war doch der Erbe der Verheißung, aber er wird jetzt von dem Größeren Melchisedek gesegnet. Und das levitische Priestertum, das von Abraham abstammte, beugte sich sozusagen mit Abraham vor diesem höheren Priester, vor dieser höheren Priesterordnung. Das levitische Priestertum mit dem Gesetz empfängt nicht die endgültige Verheißung. Und darum muss ein anderer priesterlicher Vermittler kommen, Jesus. Der ist zwar aus dem königlichen Stamm Juda, aber nach der höheren Ordnung Melchisedeks Priester in Ewigkeit. Und nicht durch das Gesetz empfangen wir diese Verheißung, die schon Abraham angedeutet wurde, sondern durch die Gnade in Jesus. Vers 18 und 19 heißt es, denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht, eingeführt aber eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Also die Verheißung, dass wir Gott nahen können, sie kommt nicht durch das Gesetz, sondern durch Jesus, der Erbe der Verheißung ist, der höher ist als Abraham. Was schon angedeutet wurde darin, dass Melchisedek höher ist als Abraham. Das führt in das unauflösliche Leben. Jesus führt in das unauflösliche Leben, denn er besteht in Ewigkeit und kann sich für immer für sein Volk einsetzen. Vers 28, denn das Gesetz setzt Menschen als hohe Priester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eides aber, hört einmal, das Wort des Eides, also so wie Gott Abraham mit einem Eid bestätigt hat, dass er segnen wird, so hat Gott nun auch Jesus mit einem Eid bestätigt, dass er als Priester diese Verheißung erfahren wird. Das Gesetz setzt Menschen als hohe Priester ein, die in Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eides aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, einen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Also durch David hat Gott deutlich gemacht, nach Psalm 110 und Psalm 2, dass hier ein Erbe der Verheißung ist, der wirklich ewiges Leben vorbringen wird. Also, wir sehen verschiedene Komponenten. Einmal geht es darum, das Bundeshaupt, dann geht es darum, der Führer des Bundesvolkes. Hier geht es darum, aber wer hat denn das Recht, wirklich die Verheißung Gottes zu erben, die er so fest und so klar mit einem Schwur belegt hat? Und der Hebräerbrief sagt, nee, die Verheißung des Bundes, sie gehört zu Jesus. Er ist der, der höher ist als Abraham und nicht nur das Vorläufige, sondern zur Vollendung bringt, was das ganze levitische Priestersystem nur als einen Vorschatten hatte, aber nicht zur Vollendung bringen konnte. Die wahre Verheißung, die sich durch die ganze Bibel zieht, Jesus ist der Erbe von dieser Bundesverheißung. Und deswegen gipfelt es sozusagen, diese ganze Argumentationslinie in Kapitel 8 bis 10, Jesus, der erhabene Mittler eines neuen und besseren Bundes. Kapitel 8, Vers 1 bis 9, Vers 10, Jesus dient im besseren Heiligtum und in einem besseren Bund. Das irdische Heiligtum wurde nach dem Muster des Himmlischen gebaut und ist damit ein Schatten und Abbild. Jesus ist im wahren Heiligtum im Himmel, wo er die Gaben darbringt als hohe Priester, wovon das irdische Zeltheiligtum und auch der Tempel nur ein Abbild, ein Schatten waren. Darin ist er Mittler eines neuen Bundes, weil der alte Bund veraltet ist. Hebräer 8, Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt. Nun, vortrefflicheren Dienst. Hier geht es genau um das, was in Kapitel 3 und 4 beschrieben wurde, von dem Dienst, den Mose hatte. Und jetzt heißt es hier, Jesus hat einen vortrefflicheren Dienst erlangt. Wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Also bessere Verheißungen ist das, was im zweiten Teil von Kapitel 4 bis Kapitel 7 behandelt wurde. Und hier sehen wir sozusagen schon eine Zwischengliederung. Ja, der Dienst von Mose und die Verheißungen an Abraham. Und die Argumentation ist, Jesus als Mittler dieses neuen Bundes, dieses besseren Bundes, hat einen besseren Dienst und bessere Verheißungen empfangen. Und dann zitiert er Jeremia 31, das längste Zitat, alttestamentliche Zitat im Neuen Testament, wo Jeremia eben auf diesen neuen Bund verweist. Und dann geht es weiter, dass das Zeltheiligtum zweigeteilt war. Es gab ein Heiliges und ein Allerheiliges, wo der Hohepriester aber nur einmal im Jahr zum Versöhnungstag hineingehen durfte. Und in einer Veranschaulichung sagt der Hebräer-Schreiber nun, das ist ein Hinweis auf die Unvollständigkeit. Vers 8, damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Also diese Zweiteilung Heiligtum und Allerheiligstes, das, es war noch getrennt, eine Vorläufigkeit, und dann wissen wir ja, bei der Kreuzigung Jesu ist genau diese Trennung, dieser Vorhang mitten in zwei gerissen. Die alttestamentlichen Satzungen gelten nur bis zur richtigen und endgültigen Ordnung. Und die ist mit Christus gekommen. Und der Hebräerbrief zeigt auf, es war von Anfang an so gesetzt, dass das nur eine zeitliche Bedeutung haben sollte, bis die richtige Ordnung kommt. Kapitel 9, Vers 11 bis 10, Vers 18. Jesus beschließt den neuen Bund durch sein wirksames Opfer. Zum Bundesschluss braucht es einen Tod, den Tod eines Opfers. Es wird mit Blut eingeweiht. Und Jesus, er bewirkt wirklich reine Gewissen, befähigt zum Dienst für Gott in einem besseren Bund. Durch diesen Bund empfangen die Gläubigen Vergebung und die Verheißung des ewigen Erbes, dieser ewigen Ruhe, dieser Gemeinschaft mit Gott. Und Jesus besprengt und reinigt dadurch mit seinem Blut alle Bundesteilhaber wirksam. Dieser neue Bund gehört zur Vollendung des Zeitalters und daher ist auch das Opfer Jesu einmalig und endgültig wirksam. Es muss nicht wiederholt werden. Die Opfer unter dem Gesetz konnten keine Sünden vergeben. Im alttestamentlichen Gesetz all das Blut der Schafe und der Böcke und Stiere, sie haben nur darauf hingewiesen, dass ein Opfer gegeben werden muss, das Blut fließen muss, das Leben gegeben werden muss für unsere Sünden. Aber am Versöhnungstag musste das immer wiederholt werden. Und jedes Jahr gab es diese Erinnerung an die Sünde, als der Priester zur Sühnung in das Allerheiligste gehen sollte. Aber Jesus ist nach Psalm 40 Mensch geworden. Er hat einen Leib bekommen, um den vorläufigen Opferdienst aufzuheben, an den Gott eigentlich kein Wohlgefallen hatte, weil es nicht endgültig wirksam war. Aber er ist Mensch geworden, hat Leib angenommen, um sein Leben als vollkommenes, wirksames Schlachtopfer darzubringen. Der neue Bund verspricht darum echte Sündenvergebung. Ich werde ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Und dann finden wir in Kapitel 10, Vers 19 bis 39 eine zusammenfassende Ermutigung und Warnung vor Sünde. Und hier finden wir den zweiten Teil, wo ich denke, dass es diese Gliederung bestätigt. In den Versen 8 bis, in den Versen 19 bis 22 ist eine Art Zusammenfassung jetzt dieses letzten Hauptpunktes, den wir behandelt hatten, Kapitel 8 bis 10. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also die Anwendung genau von Kapitel 8 bis 10. Und dann geht's weiter, Vers 23. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Das ist die Zusammenfassung von Kapitel, zweite Hälfte von 4 bis 7. Und dann Vers 24 und 25. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Eine Zusammenfassung von Kapitel 3 bis 4, wo es gerade darum geht, wo er auch schon gesagt hat, dass wir einander ermuntern sollen, solange es heute heißt, damit wir nicht dem Vorbild, der Warnung aus dem Alten Testament in der Wüste gleichen. Nun wird noch vor mutwilliger Sünde gewarnt und dass der Ungehorsam schlimmer ist als unter dem alten Bund, weil Christus so viel erhabener und das Blut des Bundes so viel kostbarer ist. Weil er in allem überragt, ist jetzt sich von ihm abzuwenden eine viel größere Sünde. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Es gibt keinen noch besseren Weg nach Jesus. Es gibt kein anderes Opfer. Die alttestamentlichen Opfer haben nur auf Christus hingezeigt. Christus ist ein für alle Mal gestorben. Oh, wer nicht an Christus glaubt, der hat kein Schlachtopfer. Der hat keine Vergebung für seine Sünden. Es gibt kein anderes Opfer für Sünden. Jesus Sündopfer ist endgültig und allein fähig zur Vergebung. Und dann erinnert er an die früheren Glaubensmut, den sie hatten, trotz Bedrängnis, wie sie sogar mit Freuden den Verlust ihrer Güter angenommen haben, weil sie gemerkt haben, oh, Jesus zu haben, ist so viel kostbarer, so viel wertvoller als aller irdischer Besitz. In Kapitel 11 geht es nun darum, dass der Glaube die alttestamentlichen Heiligen mit dieser Verheißung und dem neuen Bund verbindet. Könnte ich vorstellen, wie die Juden sagen, aber wir haben doch die ganzen Glaubenshelden und so weiter. Und die waren doch alle, sie glaubten doch alle, so wie wir, ja, an die Botschaft in der Tora. Und der Hebräer sagt, nee, wir können die mal durchgehen. das, was sie zu Glaubenshelden machte, das, was sie zu frommen Männern machte, das, was sie zu Gerechten machte, war, dass sie an das glaubten, was sie noch nicht gesehen haben. Dass sie sich Gott anvertrauten. Und gerade das für eine Realität festhielten, was sie noch nicht gesehen haben. Und jetzt lasst ihr euch abbringen, dadurch, dass ihr keinen Tempel, keinen hohen Priester, all diese Dinge nicht sichtbar seht, nicht anfassen könnt. Oh nein. Und er geht sie durch. Die Glaubensväter warteten auf eine bessere, auf eine ewige Verheißung. Selbst Abraham und Isaak und Jakob und Josef. Und er geht sie durch, Mose. Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel, die Propheten und auch vorher schon Abel, Henoch, Noah. Gott hat ihnen ein gutes Zeugnis ausgestellt, weil sie auf die ewige Verheißung gewartet haben und erkannten, dass die vorläufige Erfüllung noch nicht das Ende ist. Und in Vers 39 und 40 heißt es, und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten haben, die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Ach, sie haben ihr Leben verbracht mit einem Glauben auf die Verheißung, die sie noch nicht gesehen haben. Aber wisst ihr was? Wir werden gemeinsam vollendet. Oh, wir haben das gemeinsame Heil. Und dann endet es in Kapitel 12 und 13, schaut auf Christus, um auszuharren. Kapitel 12, 1 bis 17, Aufruf nicht zu ermatten, das Vorbild Jesu zu sehen. Schaut auf ihn, Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist aus Schande und Kreuz zur Herrlichkeit gelangt. Wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das alles erduldet. Und er ruft auf, auch die Einordnung des Leids, das Leid in ihrem Leben richtig einzuordnen. So wie ein Vater, der züchtigt, aber doch etwas Gutes vorhat, so sollen auch wir im Glauben ausharren, auch wenn es manchmal schwer wird. Und wir sollen gegenseitig einander stärken und zur Heiligung anspornen. Zitiert hier Jesaja 35, dass wir einander stärken sollen, die wankenden Knie, dass wir Acht geben sollen um Heiligkeit gegen alle Bitterkeit, dass nicht einfach so jemand, der im Unglauben ist und in Unzucht lebt, uns mit hinauszieht, so wie Esau, der ein Gottloser war. In Kapitel 12, 18 bis 39 geht es dann um die Veranschaulichung dieser erhabenen geistlichen Realität. Nicht zum spürbaren Berg Sinai, den man anfassen konnte, der so geraucht hat und wo man diese Posaunen hörte, sondern zum Berg Zion sind wir schon hingelangt. Das ist eine geistliche Realität, an die wir glauben, auch wenn wir sie nicht sehen. Wir sind hingelangt zum Berg Zion, zu dem himmlischen Jerusalem, zu den Myriaden von Engeln, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, zu dem Gott, der Richter ist, zu den vollendeten Gerechten, zu Jesus, der Mittler ist eines neuen Bundes, zu dem Blut der Besprengung, das so viel besser redet. Und er zeigt hier auf, schaut auf das, was ihr habt durch Jesus, eine geistliche Realität, die ihr nicht seht und die doch vorhanden ist. Wir sind jetzt schon verbunden mit all denen, die auch im Alten Testament geglaubt haben. Wir werden mit ihnen vollendet. Und er warnt noch einmal vor einer Erschütterung nach Haggai 2, diese göttliche Weisung abzuweisen. Gott wird erschüttern, aber wir, die wir glauben, wir empfangen ein unerschütterliches Reich. Und dann finden wir in Kapitel 13, 1 bis 17, Aufruf zum Ausharren im Guten. In den ersten 6 Versen moralischer Aufruf zur Nächstenliebe und Reinheit. Vers 7 bis 17, Mahnungen zur Treue im Glauben. Und dann auch, dass man das Vorbild der Prediger des Evangeliums nehmen soll und sich vor fremden Lehren hüten soll, aber bereit sein soll, die Schmach Christi zu tragen, mit diesem alttestamentlichen Bild des Opfers, das außerhalb des Lagers verbrannt wurde. Die Opfer, die Gott wohlgefallen sind, Lob und Barmherzigkeit und Gehorsam gegenüber den Gemeindeleitern. Und dann schließt er eben mit einer Bitte um Gebet und dem Gruß und dem Segen. Wir haben jetzt eine Stunde durch. Ich will vielleicht ganz kurz ein bisschen, wir machen das bei der nächsten Lehrstunde, damit wir es intensiver behandeln können, was wir über Christus lernen in diesem Brief und was wir über das Heil erfahren. Es ist zu kostbar, um das jetzt noch so zu durchzupeitschen. Aber ich hoffe, es hat euch mit dazu geführt, zu sehen, was für eine erhabene Weise der Hebräerbrief hier aufzeigt, wie herrlich Christus ist. Und wir haben das so passend gesungen. Schönster Herr Jesus. Ja. Jesus ist schöner, Jesus ist reiner, der unser traurig Herz erfreut. Und Jesus bleibt in Ewigkeit. Und ich weiß nicht, wer von euch das gehört hat. Einige Geschwister haben gesungen, die Kirche steht gegründet. Und hier heißt es in der dritten Strophe, schon hier ist sie verbunden, hier geht es um die Gemeinde, mit dem, der ist und war, hat selige Gemeinschaft mit der erlösten Schar, mit denen, die vollendet, zu dir her rufen wir. Verleih, dass wir mit ihnen dich preisen für und für. Das ist genau dieses Bild aus Hebräer 12, das hier gebraucht wird, um uns an diese geistliche, wenn auch noch unsichtbare Realität zu erinnern. Wir haben Gemeinschaft mit den Heiligen im himmlischen Jerusalem durch unseren Herrn Jesus. Lass uns vielleicht dieses Lied einfach nochmal gemeinsam singen. Lied Nummer 46, die Kirche steht gegründet, und damit diese Bibelkunde für heute erstmal beschließen. Lied Nummer 46.